hatte gerade auf der Fahrt hierher so den so ein HSV-Moment. Also
wieso hast du die Europa-Hymne gehört?
Nee, es hat ja tatsächlich gerade seit nach Wochen das erste Mal wieder geregnet und der Regensensor ging an und der Scheibenwischer legte los und es war so sofort war die Scheibe so milchig und undurchsichtig. Und so ein bisschen schleimig, so schmierig halt, ne?
Ja.
Und ich hatte sofort irgendwie so, es passte irgendwie so, ich hatte sofort so eine Assoziation zum HSV, so dieses undurchsichtige, etwas schmierige. Und wie es dann immer so ist, gerade in dem Moment ist natürlich auch das Scheibenwischerwasser leer. Und was machst du? Du stellst den Scheibenwischer auf volle Pulle und versuchst so schnell wieder Durchblick zu bekommen, um damit es alles wieder klarer wird. Und das war für mich so irgendwie, ja, ich hatte mich so in den HSV irgendwie, ne, dass das Ganze so irgendwie HSV-Anteile, ne, die ganze Unruhe ist alles so undurchsichtig, so leicht ein bisschen schmierig von einigen Personen und irgendwie versucht man irgendwie Gas zu geben und um das Ganze so ein bisschen irgendwie zu verwässern, um wieder klaren Blick zu bekommen. Und
Regen würde helfen. Man könnte auch was kaufen, natürlich an der Tankstelle, Scheibenwischwasser,
wenn dein
Geld da ist.
Genau, und das Schlimmste ist, du hast dann deine Alte am Telefon in der Freispeicheranlage, die am Lachen ist und sagt, ja, hab ich dir doch gesagt, du hättest ja immer Scheibenwischwasser kaufen sollen, so. Ah, es war irgendwie so, es war irgendwie
ist gut, HSV. Überall im Alltag ist der HSV. Es jetzt, lässt einen einfach nicht los.
Und es wird jetzt wieder klar, weil irgendwie das Sportliche steht ja doch im Endeffekt über allem, oder?
Ja. Na, definitiv. Wenn es gut läuft.
Und das ist geil.
Moment. HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wir haben gewonnen, erneut. Wir sind in der Tabelle ganz oben. Ich habe mir sie nicht angeguckt. 9 Punkte aus 4 Spielen. Klingt auf jeden Fall nach auf jeden Fall Aufstiegsplatz.
Wir sind Vierte, aber punktgleich mit dem Ersten.
Fuck, Vierter?
Also gefühlt auch Erster.
Verflucht, wer ist Erster, Zweiter, Dritter?
Paderborn, Heidenheim, Darmstadt. Aber wie gesagt, alle 9 Punkte, nur die Tordifferenz trennt uns.
Paderborn, ja, ist gut.
Die Mannschaften, also wir sind 3 Tore hinter der Spitze.
Das sind auch so Mannschaften, die könnten sich auch dann bis zum Ende eher oben halten, ne?
Ja, Heidenheim haben wir ja schon geschlagen, also da wissen wir, sind wir schon mal besser.
Ja, wir wissen alle
Heidenheim. Und jetzt kommt Darmstadt. Darmstadt kommt jetzt.
Also, ja. Aber geil. Wir haben heute natürlich eine Winner-Folge. Also wir haben gewonnen. Muchel war vor Ort. Er wird ein paar Impressionen geben. Kai und ich haben das vorm TV beziehungsweise ich vorm iPad geguckt auf der Insel. Ich werde gleich nochmal 1-2 Storys erzählen. Dann gab es natürlich auch rund um den HSV, Stichwort Muchels milchige Scheibe, wieder ein bisschen was in den letzten 7 Tagen. Kühne, Onkel Klaus hat sich zurückgemeldet mit einem Hammerangebot, was es auf die Titelseiten der Gazetten geschafft hat. Und da gab es eine Aufsichtsratssitzung, auf der Wüstefeld auch erzählt hat, wie er denn die Millionenlöcher stopfen möchte. Also es gibt auf jeden Fall viele persönliche Meinungen und persönliche Einschätzungen, die man ansonsten so in der Zeitung nicht findet. Und sie gehen hier auch auseinander, so wie ich gerade schon in den ersten 5 Minuten vor Aufnahme hier gehört habe. Also es wird auf jeden Fall spannend, aber erstmal beginnen wir natürlich mit dem Positiven. Wir haben gewonnen, Muchel.
Ja, 2-0 gegen Arminia und ich war da, ich glaube, ich habe noch nie 90 Minuten so in der prallen Sonne Fußball geschaut. Ich habe echt 90 Minuten in der knallen Sonne im Gästeblock.
Geil, da reicht ein Papier, ne? Um voll zu sein.
Da reicht, da hast du sofort einen Helm, sofort die Lampen an und es war ziemlich geile Stimmung.
Hingefahren bist du Bus, Bus zeige ich schon, Auto, ja.
Ganz klimaneutral mit dem Auto. Also war ganz entspannt, wir sind super schnell durchgekommen. Und
so vor, noch einmal eine Zwischenfrage, Hamburg-Bielefeld, ist da noch so eine Fanfreundschaft, so ein bisschen, ein Stück weit? Also man wird zumindest nach nicht...
Tresen zumindest, ja.
Ja, okay. Also nein, man muss jetzt nicht Angst haben, wie zum Beispiel, wenn man jetzt in Rostock war, dass man irgendwie da im HSV-Trikot rumläuft. Nein.
Also das ist total piesig. Bielefeld freut man sich, wenn die Hamburger zu Besuch kommen. Und es war ausgelassene Stimmung. Es wurde überall viel getrunken, was natürlich bei dem Wetter auch ziemlich wichtig war. Und dementsprechend war die Stimmung im Stadion halt auch echt sensationell. Gästeblock ist aus allen Nähten geplatzt und war ziemlich geil. Gute Stimmung.
Ja, sehr gut. Also die HSV-Auswärtsfahrer haben mal wieder delivered, wie eigentlich jedes Spiel, jedes Auswärtsspiel in der Saison.
Ohne Rauch dieses Mal, ohne Pyro.
Auch das auch wird...
war mal wieder zum Durchatmen, genau. Die Kriegskasse ein bisschen...
geschont.
Geschont, ja. Und ging auch ohne.
Aufstellungstechnisch war ja Never Change a Winning Team. Da hatten wir im Prinzip wieder die Aufstellung wie beim vorherigen Spiel. Also es gab keine Überraschung. Also Rohr hat gespielt, aber hat er vorher auch so. Das ist so der, vielleicht wo man sagt, so ja, den hat man sich noch nicht ganz dran gewöhnt in der Startaufstellung. Ansonsten eigentlich alles wie gehabt. Und Kai, wo hast du das Spiel gesehen? War das so alleine vom Fernseher und du konntest dich darauf konzentrieren oder warst du auch ein bisschen...
Fast, ja, also genau, alleine vom Fernseher mit meinem Kleinen, ab und zu musste ich mal ein bisschen, wurde ich mal ein bisschen abgelenkt, aber ich habe konzentriert vom Fernseher geschaut, ja.
Ja, das ist gut. Dann kannst du uns ja auch mal so ein bisschen deinen Eindruck vom Spiel vielleicht erzählen, denn ich war auf Sylt, um es einmal nur kurz vorwegzunehmen, habe so einen Tagestrip gemacht, Samstagmorgen hin mit der Bahn. Also geisteskrank voll, ne? Also wir hatten super, alle sind sofort zu so einem Platz gestürmt, hatten super Glück, dass wir da irgendwie noch Platz bekommen haben und hab's dann auf dem iPad gesehen, aber wie es dann halt so ist, wenn man mit 4, 5 Leuten rund um so ein iPad sitzt, dann kriegt man dann halt auch nicht alles mit, die Sonne scheint, aber wir waren da im Sommer und der eine ist da sehr gut drauf, muss man sagen, der auch die Cocktails dann mixt, großer HSV-Fan Fleming und hat uns dann immer einen Torschnaps ausgegeben und auch irgendwie bei der guten Aktion auch mal einen hingestellt, also das war wunderbar.
Sylt ist eine schöne HSV-Insel, ne?
Absolut, absolut, viele HSV-Fans, aber ich habe es verfolgt, mir nochmal Zusammenfassungen angeguckt und durchgelesen, aber Kai, du kannst mal erzählen, erste Halbzeit, wie war's?
Ja, genau. Also ich fange mal sogar vorm Spiel an. Also in der Berichterstattung davor machte Arminia Bielefeld einen sehr konzentrierten Eindruck, so nach dem Motto, wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern wir haben unsere Fehler aufgearbeitet, wir müssen jetzt kommen, wir bleiben ruhig, wir haben einen Fehlstart, aber wir haben das Potenzial und muss man ja auch mal
fairerweise... Kamen das bei dir an oder haben Sie das so gesagt, dass Sie die Fehler aufgearbeitet haben?
Nein, ich fand, das machte so einen Eindruck, die Meinungen waren so ein bisschen zwiegespalten, auch mit den Jungs, mit denen ich mich unterhalten habe. Die einen haben gesagt, das wird ein total schweres Spiel, die müssen jetzt kommen, die sind unter Druck und das ist immer noch ein Erstligist und wir spielen auswärts. Mhm. Und ich war ja von vornherein schon sehr positiv, auch im letzten Podcast hatte das so ein bisschen gerochen, dass das irgendwie so ein angeschlagener Boxer ist. Finde ich, hat sich im Nachhinein auch bewahrheitet, aber in den Interviews wirkte der Trainer von Arminia Bielefeld dann auch sehr konzentriert und trotzdem muss ich einfach mal direkt sagen, das Ergebnis am Freitag von Heidenheim gegen 3-0 in Nürnberg, das finde ich, zeigte schon, dass der HSV in der letzten Woche mit dem 1-0 gegen Heidenheim eine sehr reife Leistung geboten hat und da wirklich der Sieg da wirklich viel wert war. Heidenheim war gut gestartet, hat er jetzt wieder das bestätigt, also hat nur gegen den HSV Federn gelassen und ja, und so sind wir, finde ich, auch aufgetreten. Und das hat mir richtig Hoffnung gemacht, weil eben auch in der Vorberichterstattung ganz klar ankam, dass Bielefeld mitspielen möchte. Mhm. Und ich sag's jetzt einfach mal so, mich freut es fast. Ich glaube, es sagen immer so viele Leute, ich meine, ich bin da auch dabei, der HSV in der ersten Liga würde völlig untergehen und mit dem Spielsystem. Also ich merke, dass wir gegen Mannschaften wie Bielefeld, die so ein bisschen mitspielen wollen, die ein bisschen auch den Ball haben wollen, unsere besten Spieler wie Kittel oder Reis viel besser zur Geltung kommen. Und auch ein Königsdörfer hat in so einem Spiel, nochmal, Bielefeld hat den zweithöchsten Transfermarktwert nach dem HSV, also fast von den Marktwerten 1:1 wie der HSV, halbe Millionen Unterschied. Und ich muss sagen, es hat Spaß gebracht zuzugucken, wie zwei Mannschaften Fußball gespielt haben und wie der HSV dann doch reifer und heißer wirkte. Und Königsdörfer, ein 20-jähriger Junge, der dann eben nicht sein erstes Tor in der Liga zwar sein erstes Tor schießt, aber im Pokal auch schon getroffen hat. So eine reife Leistung, auch wenn er sich da ab und zu noch verzettelt, das ist, geht bei seiner Position einher.
Er wird von Spiel zu Spiel besser.
Genau, und ich verstehe es auch. Das eine schießt das andere nicht aus. Er hat für mich ein super Spiel gemacht, hat ein Tor gemacht und trotzdem hatte er 5, 6 Aktionen, wo er außen den Ball hat, nach innen zieht und dann hektisch vielleicht mal einen Pass spielt, der nicht ankommt. Also der wird nicht die beste Statistik haben bei angekommenen Pässen. Aber das geht mit seiner Position einher und wir brauchen Leute, die diese Pässe dann auch mal auf Krampf spielen. Ich glaube, das ist auch von, wird auch von Walter unterstützt. Und das war auch das erste Spiel, wo ich fand, wo Kittel mal wieder ein bisschen mehr zur Geltung kam, sehr solide gespielt hat. Das hat mich auch gefreut, weil er hat mich echt vorher genervt. Und ja, Kittel, Reis, Königsdörfer sind für mich so drei eher Spieler, die auch einen kreativen Part haben, die das dann super ausleben konnten im Spiel. Quintessent jetzt ist natürlich, bitte auf den Gegner dann auch einstellen, wenn er nicht mitspielt wie Bielefeld. Das war so der Eindruck zu Spielbeginn und der sich dann aber auch bestätigt hat.
Ich hatte ja nicht eine Sekunde irgendwie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren könnten, ne? Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz gutes Gefühl, weil ich fand Bielefeld zum Beispiel erschreckend schwach. Ich hätte sie deutlich stärker gedacht, dass sie deutlich stärker spielen, gerade weil sie ja irgendwie den Saisonstart echt verkackt haben und jetzt natürlich mit dem 0-2 gegen uns noch viel mehr.
Aber fandest du umgekehrt, fandest du Heidenheim stark?
Ja.
Ja, sehe ich auch so. Ja. Dann also, ist schön, dass wir es beide so sehen.
Was sagt ihr da taktisch? Mikavre schreibt, Doppelspitze, geil. Königsdörfer ist endlich angekommen.
Ja, also zumindest hatte man schon teilweise das Gefühl, dass mit einer Doppelspitze gespielt worden ist. Aber es ist natürlich, wie Meffert das schon in der Folge erzählt hat, es ist immer dieses Spielen und Laufen. Also sie sind halt ständig in Bewegung und dementsprechend konnte ich das jetzt gar nicht so richtig festmachen, dass wir klar mit einer Doppelspitze gespielt haben. Aber mir ist auf jeden Fall noch aufgefallen, dass Glatzel unheimlich viel gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen so rüberkam, aber unheimlich viel die Bälle irgendwie hat sich anspielen lassen und hat irgendwie prallen lassen und hat sich fallen lassen und er hat unheimlich viel gearbeitet und das fand ich war schon sehr auffällig. Das habe ich so die letzten Spiele im Fernsehen oder beziehungsweise im Stadion nicht miterlebt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wen ich unheimlich stark finde, ist einfach Heuer Fernandes. Mhm. Wie stark der auch mit dem Fuß ist, wenn der die Bälle irgendwie in einer Situation hin, wo es ein bisschen brenzlig wird, irgendwie angespielt wird. Er findet eigentlich immer eine Lösung und eine gute Lösung, ohne den Ball jetzt einfach blind nach vorne zu bolzen. Also das finde ich ist schon echt stark und hält dementsprechend auch noch echt gut. Also wenn Bälle aufs Tor kommen, was ja jetzt gegen Bielefeld auch nicht so viele waren, aber wenn sie dann kamen, und das wird auch in Zukunft so sein, also auch Mannschaften, die irgendwie deutlich schlechter sind, es wird immer Situationen geben, wo Bälle aufs Tor kommen, da ist er einfach da und das ist schon stark.
So dankbar, wenn man einen guten Torwart hat, ne?
Definitiv.
Ah, das ist, wenn du da hinten so eine Wackelflunze im Tor hast und dann scheißt du jedes Mal in die Hose, wenn da so ein Ball aufs Tor kommt. Oh, aber dann bei Heuer hast du echt irgendwie immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das muss ich sagen, ist auch gut.
Also ich glaube auch, es war eine sehr konzentrierte Leistung. Ich glaube, das kann man auch an den Zahlen ablesen, denn wir haben deutlich mehr Pässe gespielt als Arminia Bielefeld und trotzdem sind auch war die Fehlpassquote sozusagen relativ gering noch. Also wir haben von eine Passquote von 82% gehabt. Bei so vielen Pässen, ich habe es nicht so gesehen, dass wir uns hinten in der Abwehr nur die Pelle zugespielt haben, sondern eben auch im Mittelfeld und vorne. Und das spricht ja auch immer dafür, dass die Jungs alle hellwach vororientiert und sich sicher reinkombiniert haben. Klar ist so ein Spielverlauf, ist es auch immer ein bisschen vom Spielverlauf abhängig. Ne? Wenn du hinten liegst, dann musst du mal vielleicht den einen oder anderen riskanten Fehlpass noch spielen. So kannst du immer noch einmal die Seitenverlagerung spielen. Aber es wirkte sehr reif. Und
Du hattest ja eben schon gesagt, dass Sonny Kittel dir ganz gut auch gefallen hat. Fand ich auch. Und man hat auch gesehen, wie sehr er brennt, weil bei der Auswechslung hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen enttäuscht war, weil er irgendwie schon ein gutes Spiel gemacht hat und dann irgendwie für Opoku ausgewechselt worden ist. Um die 80. Minute rum. Und ich glaube, er war nicht ganz so happy, weil er schon irgendwie das Gefühl hatte, oh, heute geht da noch was und vielleicht knipse ich auch nochmal. Und das ist dann schön zu sehen, dass die Spieler so motiviert sind und einfach Bock haben, irgendwie zu spielen. So.
Ja. Was sagt ihr zu Königsdörfer? Würdet ihr ihm jetzt einfach mal 10, 15 Spiele geben oder würdet ihr ihm dann auch mal schnell eine Pause geben, wenn er mal ein, zwei Spiele ein bisschen überdreht?
Nein, den würde ich spielen lassen.
Nee, ist die Frage, Jatta kommt zurück irgendwann. Und Jatta...
Ja, Jatta haben wir ja schon gesagt, irgendwie auch schon in der letzten Saison, der wird schwer haben. Also ich glaube, Jatta wird so ein... Und ich weiß nicht, ob er sich mit der Situation dann abfinden wird. Vielleicht täusche ich mich da dann auch, wenn er wieder komplett fit ist. Aber ich glaube, dass Jatta eher ein Einwechselspieler wird. Und wenn die gegnerische Mannschaft irgendwie kaputt gespielt ist, weil wir einfach so konzentriert uns die Bälle und gerade ne, unser Ballbesitzspiel so kaputt gespielt haben, dass dann Jatta irgendwie Gold wert ist, wenn er da nochmal die letzten 20 Minuten irgendwie Tempo, rechte Seite, rauf, runter... Und
ich sehe es auch so. Also ich finde bei Königsdörfer ganz, ganz interessanter Spieler, wirklich mit seinen 20 Jahren und dem Entwicklungspotenzial. ich würde ihn, solange es irgendwie noch in Rahmen passt und solange ich es mir irgendwie leisten kann als Trainer, würde ich ihn wirklich immer durchspielen lassen, weil es gibt nichts Geileres für so einen jungen Spieler als Spielminuten bei einem Verein, der oben mitspielt, der meistens das Spiel macht, der meistens gewinnt, zu machen. Und ich glaube, dass sich so ein Spieler eben doch nochmal weiterentwickelt, wenn er am Ende der Saison 32 Spiele oder 33 Spiele hatte anstatt 20. Natürlich helfen diese Pausen auch mal weiter, um den Spieler wieder zu erden, runterzubringen, nach Verletzungsgefahr aus dem Weg zu gehen. Aber ich würde es immer versuchen durchzuziehen. Ich glaube, Walter wird es auch versuchen durchzuziehen.
Klofno1 fragt bei Instagram, braucht man wirklich Dompe? Bald ist ja auch Jatta zurück. Bedarf auf rechter Verteidiger oder Sturm nicht viel, viel größer. Was ist mit Dompe? Ich spreche ihn richtig aus, ja, ne? Ist auch egal, Dompe. Brauchen wir den überhaupt?
Naja, wir hatten ja jetzt nochmal ein Bundesliga oder ein in der HSV-Geschichte etwas Einmaliges, und zwar haben wir einen 16-Jährigen eingewechselt. Und zwar Omar Merged, ja, ich weiß gar nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Der jüngste Spieler, der den Sprung in den Profikader geschafft hat. Und ja, ganz interessanter Typ. Walter lobt ihn in den höchsten Tönen und ist ganz angetan.
Ein deutscher Ägypter,
genau, hat die Jugend komplett beim HSV irgendwie verbracht, ist im offensiven Mittelfeld zu Hause, ist für, ich weiß gar nicht, für wen er gekommen ist, ich glaube für
Glatzel.
Ja, genau, für Glatzel. Und ja, vielleicht ist das irgendwie so das nächste Talent, was irgendwie bei uns einschlägt, wo den wir uns irgendwie ranziehen. Und dann, um da auf deine Frage zurückzukommen, dann ist echt die Frage, sind wir nicht gut genug aufgestellt in der Offensive und müssten wir nicht lieber nochmal
rechts hinten,
ich will nicht weiter darauf rumreiten, aber vielleicht da nochmal eher nachstuffen. Die Frage ist ja auch, ein Jatta muss erstmal fit werden, der muss erstmal wieder in seine alte Form zurückkommen, und ich glaube, so ein Dompe ist jemand, der sofort helfen könnte. Und ja.
Im Mittelfeld schreibt ja Roll 6, wenn alle fit sind, Luxusprobleme im Mittelfeld. Er spielt an auf Jatta Suhon, den wir auch noch haben, von dem ich auch eigentlich mir recht viele hoffe, und Amici. Erster Spieltag, 30 Minuten überragend, dann verletzt und ist jetzt wieder im Mannschaftstraining, war, soweit ich weiß, noch nicht im Kader mit dabei. Aber ich würde mal sagen, übernächste Woche könnte er zurückkehren. Jatta auch im Mannschaftstraining, der dürfte dann auch irgendwann mal zurückkehren. Also da haben wir im Mittelfeld hoffentlich oder aller Voraussicht nach keine Probleme, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wenn wir gewinnen, ist alles immer geil, dann spielt Königsdörfer unglaublich und ist irgendwie kurz vor Stammspieler und Erstligapotenzial, und wenn man dann halt mal die Dinger nicht reinmacht, dann ist alles wieder nicht so gut. Also gut, dass wir da Optionen haben, ja, die wir mal einwechseln können, falls irgendwelche Spieler formschwach sind.
Was ich immer nicht so verstehe, auch rechts hinten, was ist mit Leibe? Also klar, ist linker Verteidiger, aber ist das dann so ein Rechtsfuß, Linksfuß so schwer, dann einmal umzuschulen? Also kann er dann nicht mal über außen, dann läuft er dann immer ins Aus, wenn er mal dann rechts vorbei will? Oder?
Ich glaube, fußtechnisch ist es nicht ganz easy umzuschulen. Du machst ja schon
in der Flanke, ne?
Ja, und also klar, der kann wahrscheinlich mit rechts irgendwie ein bisschen was, aber ich glaube, es ist auch so, die Frage ist, was will der Trainer so, ne? Viele sagen ja, ich will links einen Linksfuß haben oder ich will rechts einen Rechtsfuß, weil, weiß nicht, ist einfach, kannst du die Linie runter oder dich anders öffnen oder I don't know. Oder Flanke halt, ne? Also das. Aber ja. Leibe wird ja konstant nicht eingewechselt.
Nee, stimmt auch. Vielleicht ist er einfach noch nicht so weit und hat jetzt einen zu großen Trainingsrückstand. Ich meine, okay, Muheim müsste dann auch nochmal Linksfuß sein, der dann eben auch nicht rechts spielen kann. Aber nochmal, an so einem Sieg geht jetzt auch so ein bisschen unter. Bei so einem Sieg wie gegen Bielefeld ist eben alles gut gegangen. Ja, wir wechseln so einen jungen Spieler ein, unser größtes Talent Königsdörfer trifft.
Glatzel trifft man nicht.
Und jetzt kommt es aber das nächste Highlight. Benes, der schon fast in die Kritik geraten war. Unsere Neuzugänge treffen jetzt also auch. Ja,
mit einem wunderschönen Strahl. Ja.
Also jetzt muss der Gegner sich auch noch darauf einstellen, dass wir nicht irgendwie auf den Kopf oder quer auf Glatzel spielen.
Das meine ich, ne?
Das hat Königsdörfer nicht nach Glatzel
getroffen, sondern.
Genau, dass Königsdörfer nicht nach innen zieht und abschließt oder ein Dribbling macht, dass Kittel nicht irgendeinen geilen Freistoß macht, sondern jetzt haben wir auch noch on top einen, der aus der zweiten Reihe mal treffen kann. Also wir werden variabler, ne?
Das
wie
ist geil.
Wie der FC Bayern jetzt ohne Lewandowski.
100% bei der nächsten Traineransprache von dem gegnerischen Team, der Darmstadt-Trainer, wird ja sagen,
wo sollen wir eigentlich anfangen, den HSV zu verteidigen?
Ja. Und wenn Benes da ist, passt auf, dass er nicht aus der zweiten Reihe schießt. Ne? Das heißt, der wird auf jeden Fall schon mal ein, zwei, drei Spieler binden und kann dann vielleicht auch mal den Ball irgendwie durchstecken.
Benesch, genau, wenn du das hörst und die Spieler sich reihenweise reinschmeißen, dann nochmal querlegen und dann läuft Königsdörfer ganz alleine aufs
Tor zu. Weil sie sagen, dass Capino, der Torwart von Bielefeld, schon
hatte nicht seinen besten Tag.
Nicht seinen besten Tag hatte. Also wenn er da richtig steht dann oder rübergreift, dann könnte man so einen Ball auch halten. Aber
wurde ich gefragt, harte Kritik haben sehe ich auch so. Typischer Zweitligatorwart. In der ersten Liga hat den jeder Torwart. In
meiner kannst du. Habt ihr eigentlich die Kickernoten gesehen? Oder überhaupt die, also ja, wir haben ja schon ein paar Mal über diese Kickernoten gesprochen und Mr. Schuko hat in unserem Discord-Channel eine Tabelle reingepostet. Und zwar laut dem Kicker, beziehungsweise den Kickernoten, haben wir den 12 besten Kader der Liga, stehen aber auf Platz 12. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Laut den Kickernoten haben wir nur den 12 besten Kader von den Noten her. Ja. Sind aber auf Platz 4. Das ist eine Differenz von minus 8. Das ist die größte Differenz, die es von Noten, Kickernoten zum Tabellenplatz gibt.
Ah, das ist verflucht.
Das ist wieder Kicker. So typisch Kicker, ne?
Also ja, das ist immer so, wenn der HSV 1-0 gewinnt gegen Heidenheim, wo wir wirklich uns alle hier es einig sind, dass das eine reife Leistung, ein solider Sieg war. Ja, dann gibt es ja wahrscheinlich nicht die besten Noten. Also es ist auch lächerlich.
Ja, irgendwie. Und die nächstgrößere Differenz ist bei St. Pauli. Also vielleicht kann man festhalten, dass Hamburg beim Kicker
wird benachteiligt.
Benachteiligt, nicht wirklich.
Krass. Aber gut, solange ist es mir scheißegal, solange wir da vorne sind und knipsen, alles geil. Und oh, apropos knipsen, unsere Laie, du bist ja großer Fan, Muchel, Robin Meissner hat Jannis geschrieben, 3 Tore in 3 Spielen bei Viktoria Köln in der dritten Liga, ne?
So stellt man sich doch eine Laie vor. Also er kommt da wirklich zum Spielen und trifft, sammelt Selbstvertrauen und finde ich super.
Wagnoman, 2 Spiele, 2 Starteinsätze bei Stuttgart, keine Laie, ne, haben wir verkauft. Und Achtung, Alidou, wir alle haben uns totgelacht, was der jetzt in der ersten Liga macht. Bei Frankfurt zwar kein Start, 11 Einsätze, aber 2-mal eingewechselt worden. Und ich habe eben gerade nachgeschaut, wurde gegen Hertha zur Halbzeit eingewechselt und laut Kicker, ne, wir wissen alle Kicker, kriegt aber eine 2,5. Also hat er wahrscheinlich klassisch für Wirbel gesorgt und 1-2 Übersteiger sind man nicht ins Ausgegangen, sondern also
beim HSV hätte er wahrscheinlich eine 4 bekommen.
Ja. Vom Kicker. Man muss sagen, solche Außenstürmer sind natürlich immer sehr dankbar für gute Noten, ja, ne? Weil das
man muss sagen, natürlich, vielleicht hat das der Berater von gewusst, dass sozusagen Frankfurt jetzt auch viele Spiele machen wird und da sozusagen dann auch nicht die Saison mit 12, 13 Spielern durchspielen kann, sondern da wirklich dann auch 16, 17 Spieler regelmäßig zum Einsatz kommen, was ja bei vielen Zweitligateams jetzt nicht der Fall wäre. Aber auch nochmal hier, die haben ja gegen Hertha dann auch gespielt, Bremen gegen Stuttgart, man sieht Schalke gegen Gladbach, man sieht die Aufsteiger oder die direkte Konkurrenz, in dem Fall Hertha BSC, gegen die wir gespielt haben, können in der ersten Liga aktuell alle super mithalten.
Aber schaut ihr euch so ehemalige Spieler, also interessiert euch das noch so? Also seid ihr noch so?
Ja, ehemalige Spieler nicht, aber so Gegner, gegen die wir gespielt haben, wie jetzt zum Beispiel letzte Saison die Bremen und Hertha und Schalke, das interessiert mich schon, um so ein bisschen das Niveau einordnen zu können. Was haben wir so geleistet gegen die? Wie spielen die jetzt gegen andere? Ja, das würde ich schon jetzt negativ finden, wenn Bremen und Schalke mit 0 Punkten in der ersten Liga wären. Da würde ich schon denken, so, oh, das wird hart, falls man mal irgendwann hochgeht.
Mhm. Ja, okay, ja. Aber so ansonsten, ehemalige Spieler bin ich einfach, ist mir eigentlich scheißegal.
Ja, ich finde so ein, zwei Mal in der Saison zu gucken, wie haben die sich entwickelt, wo stehen sie, weil man ja ein bisschen persönlichen Bezug zu hat, ist ganz interessant. Aber ich gucke mir jetzt keinen Frankfurt-Spieler an, um irgendwie Alidou zu sehen oder sowas. Also nee, das jetzt nicht. Nee. Überraschenderweise nicht. Ja, das war Bielefeld. Ausblick, Mini-Ausblick.
Ach so, ich habe noch. Ja. Also interessant, was mir aufgefallen ist, wie viele wunderschöne Frauen in Bielefeld im Stadion waren.
Ah, ja.
Also
für gut alle. Zu wissen fürs nächste.
Für alle Single Boys.
Ja. Die Alm,
ist
ein Magnet, ein Frauenmagnet.
Tatsächlich, war echt, also vielleicht lag es auch am Wetter, aber ich fand es schon, also es war schon so, dass es auffallend war.
Ah, ist gut. Ah, sehr gut, das sind nochmal die Infos, mit denen man arbeiten kann. Sehr schön.
Ja.
Ah, Auswärtsreisen sind dann, ist gut, auch gesichert. Obwohl nächstes Jahr sind wir erste Liga, ne, Bielefeld.
Aber jetzt erstmal, bevor haben. Nächstes Jahr
ich
kommt.
Ich habe hier noch ein Bild gemacht, das kann man jetzt nicht zeigen, das werde ich auch nicht posten, aber.
Aha. Ja, okay, sehr. Sehr sportlich auf jeden Fall.
Sportlich.
Wunderbar. Ist gut.
Ja. Ein
runder, wurde dir zugespielt, das Bild wahrscheinlich.
Ein ja, rundes Teil.
Aktiv
rundes Teil.
Hast du nicht selber gemacht.
Ist nein, okay. Nein.
aber nochmal ganz kurzer Ausblick auf Freitagabend. Da soll es ja dann die nächste Party geben. Wie seht ihr das? Darmstadt 4-0 gegen Rostock. Ist eine Hausnummer, oder? Die, da kommt eine formstarke Mannschaft
dazu. Die haben auch 9 Punkte, ne? Aus 3 Spielen und sind sehr, sehr gut wohl. Also, ja, es wird sich zeigen, wie wir da, also ich würde jetzt mit breiter Brust reingehen in das Spiel, ne?
Definitiv. Wenn du aufsteigen willst, musst du so eine Spiele auch gewinnen.
Das kannst du zu jedem Spiel sagen.
Ja.
Muss man nicht schlecht. Aber hast du recht. Ich finde, was ich geil finde an der Saison ist, entweder gewinnst oder du verlierst, aber nicht diese verkackten Unentschieden-Scheiße.
Aber ich glaube auch so ein Spiel wie jetzt gegen Bielefeld, ne? Auch wenn wir klar überlegen waren, ich weiß nicht, ob wir in der letzten Saison so ein Spiel nicht doch unentschieden gespielt hätten. Ist einfach so ein Gefühl. Ich glaube, wir haben uns da echt weiterentwickelt und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen mehr gerade. Also
es wird auch andere Phasen in der Saison geben, aber ich finde es irgendwie geil, dass man da auf Sieg, was das auf Sieg geht, du gehst immer auf Sieg, aber irgendwie dieses Unentschieden nervt mich. Man sieht jetzt ja, mein Gott, es gab einmal diese Mini-Krise am Anfang, leistungsmäßig, wo wir irgendwie am Anfang nicht gut gespielt haben, gewonnen gegen Magdeburg, Pokal, dann Spiel verloren, da war schon irgendwie alles scheiße, aber jetzt ergebnistechnisch wunderbar. Also deswegen breite Brust, ich würde mal sagen, an der Mannschaft wird nicht viel verändert. Gucken, ob vielleicht jemand zurückkommt im Kader, Stichwort Jatta, Amici oder so, aber ansonsten volle Fahrt voraus und gib ihm. Einfach geil.
Ja, aber nochmal ganz kurz dann auch zu Darmstadt, um das mal einordnen zu können, vom Transferwert dann schon deutlich niedriger. Die besten Spieler sind da 2 Millionen wert, die spielen allerdings hauptsächlich in der Offensive.
Tietz wahrscheinlich, ne?
Genau, Tietz. Dann gibt es da noch so einen 18-Jährigen, der ich nenne mal kurz den Namen, O. Wilhelmsson, 18-jähriger Schwede. Und dann Pfeiffer, wir kennen ihn noch, auch 2 Millionen. Also das sind dann so deren besten Spieler.
Aber der ist ja
die Abwehr. Funktionieren, genau, der ist ein Abwehrspieler. Die funktionieren eher als Mannschaft, würde ich sagen. Spielen trotzdem für mich immer den Ball auch gerne nach vorne. Offenes Spiel, was wieder für den HSV spricht. Deswegen, also bei Kicktipp bin ich nicht mehr ganz so stark nach diesem Spieltag. Aber mein Tipp, ganz klar, wieder Sieg. Ich sage, jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster, 2-1. 2-0, 2-1. 2-1, 2-1.
Ja, ist ja nicht weit aus dem Fenster gelehnt, ne?
Also, ich wollte auf 2-0 gehen, aber da habe ich mich doch nicht getraut. Ich glaube einfach an 2-1, weil ich traue Darmstadt ein Tor zu.
Ja, ist gut.
Was tippt ihr?
Ich.
Wollen wir machen, Verlierer, wer am weitesten weg ist, Exenbier?
Ja.
Stellen wir nächste Woche hier hin.
3-0.
Oha, ja, ich bin mal 2-0, weil ich sehe das Gegentor momentan auch nicht.
Perfekt,
das ist zu gut.
Perfekt, dann ja. Wissen wir doch. Da gibt es einen, der
wissen definitiv Exen ist.
Ja, oder Karl. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, oder, ja doch.
Ah. Es wird auf jeden Fall ein Bier geäxt.
Ja, und wenn wir nicht gewinnen,
ansonsten
müssen wir
alle. Bones. Wo ist der eigentlich?
Ja, gute Frage.
Bones weiß ich nicht. Ist
nee, der hat ja...
Ist der Toilette?
Ja, der ist krank, ne?
Magen-Darm.
Der muss ordentlich scheißen.
Gute Besserung von dieser Seite.
Ja. Hoffen wir, es kommt nur unten raus und nicht oben.
Nur braun-weiß unten.
Ja. Bei uns, ja, herrlich. Apropos Scheißen. Klaus Michael hat ein Angebot abgegeben, hat sich zu Wort gemeldet, Kühne. Und
hat mal wieder einen richtig großen Haufen auf dem HSV geworfen.
Ne? Ja, genau. Hat die Gunst der Stunde genutzt und gedacht, es geht jetzt ja sowieso nur um Anteile. Wüstefeld will günstig seine Anteile irgendwie erwerben, also hat sie schon, aber will irgendwie Rabatt drauf haben von Kühne. Und Dinsel will seine Anteile auch möglichst günstig kaufen und alle drücken irgendwie den Preis. Und da hat er sich gedacht, warum schlag ich jetzt nicht noch zu im großen Stile? Ich habe ja eigentlich das Geld und
immerhin mal einer, der Geld hat.
Ne? Why not, ne?
Im Gegensatz zu Dinsel.
Für ihn gute Situation, also das Objekt der Begierde, der HSV ist pleite, es fehlt an allen Ecken und Enden. Das Stadion muss ungefähr 20, 25 Millionen schlucken an Gelder, weil Dach, Klimaanlage und Toiletten, alles ist marode. Dann haben wir ansonsten noch irgendwie gefühlt zweistellige 20, 30 Millionen Euro noch Schulden mit den ganzen Anleihen und so, die wir mal rausgegeben haben und Verbindlichkeiten. Und dann müssen natürlich noch irgendwann neue Spieler gekauft werden. Und er hat sich gesagt, warum nicht?
Warum mache ich das nicht mal über die Presse und gebe das da mal direkt drüber?
Genau. Stark. Mir ist ja ein bisschen langweilig, vielleicht auf Mallorca oder in der Schweiz. Ich hau jetzt auch mal einen raus und der hat dann ein rausgehauen und hat gesagt, die Presse hat ihn zitiert, so 120 Millionen gibt Kühne und will dafür Anteile haben. Die 120 Millionen sind, glaube ich, so nicht ganz korrekt, weil da auch noch so das Uwe Seeler Stadion eventuell potenziell mit eingerechnet worden ist. Boah,
ne? Aber da schüttelt es dich.
Also wie ist die Situation? Kühne hat, also der HSV hat 75% gehören dem e.V. 25% der Anteile sind sozusagen verkauft worden. Davon haben, ich sage jetzt mal ganz grob, ne? 15% hat Kühne, 5% hat Wüstefeld und 5% haben so kleine Aktionäre, sind so, ich sag mal, im Streubesitz sozusagen. Er hat mal der eine oder der andere 0,5 oder 1% oder 2%. Und jetzt will Kühne auf, ich glaube, 45% oder irgendwie
39.
Genau, auf 39% hochgehen.
Also 40 fast, 39,9.
Genau, sagen wir 40% hochgehen, hat aktuell 15%. Das heißt, er möchte 25% kaufen. Bei uns beim HSV.
Die er dann natürlich nur von den Anteilen der EV-Mitglieder, also des EVs irgendwie
erwerben genau. kann. Genau. Und Stand jetzt darf er nicht mehr als 75% des EVs verkauft werden an den Anteilen. Das heißt, es müsste eine Mitgliederversammlung geben, wo das denn festgesetzt wird. Und da braucht man eine Zustimmung, soweit ich weiß, von 75%, also nicht der einfachen Mehrheit, sondern von 75% war das?
75% der Anwesenden.
Genau. Mhm. Das sind natürlich nicht immer sehr viele, je nach Thema, ne? Also wenn das.
Das wäre jetzt nicht machbar, das würde jetzt nicht zustande kommen, da müsste schon der gesamte HSV geschlossen alle bitten zu sagen, bitte tut es alle.
Kühne, schlägt ganz, ganz grob platt vor, also ich gebe euch für diese Anteile, für die 25%, jetzt nicht die 120 Millionen, sondern ich glaube, es waren so 60 bis 80,
was ja schon irgendwie, da fragst du dich ja schon, was ist das, also 60, das sind 20 Millionen Differenz, warum eine Differenz, also warum 60 bis 80, ist das eine Sache, die er jetzt auch schon wieder erfolgsabhängig irgendwie macht, sagt so, es könnten 80 werden, wenn der HSV aufsteigt und also da geht's ja schon los, dass er im Endeffekt seine Anteile davon abhängig macht, wie es sportlich läuft und damit dir ja schon wieder so die Pistole auf die Brust setzt.
Ja, ich glaube, es ist so Verhandlungsbasis, ne? Wahrscheinlich sagt er so, ja, okay, ich versuche oder ich rechne mal mit 80, aber ich sag mal 60 bis 80, so dann ist Worst Case vielleicht 80 für 25%. Das heißt, der HSV, der Wert des HSV, wenn man jetzt die 100% mal hochrechnen würde, sagen wir nämlich 70, wäre 70 mal 4 sind 280 Millionen, sind die gesamten Anteile damit rein theoretisch wert. Was natürlich nicht so viel ist. Ne? Kannst jetzt diskutieren, was ist das wirklich wert, wie groß ist die Marke, bla bla bla. Am Ende des Tages ist die Situation natürlich so, der HSV braucht Geld, der HSV will aufsteigen und er bietet dann diese 60 bis 80 Millionen, davon sollen 20 Millionen, ich sag mal grob ins Stadion gehen, 20 Millionen zur Schuldentilgung und 20, 30, whatever Millionen in den sportlichen Bereich gehen. Aber die gibt dann Onkel Kühne natürlich nicht nur einfach so und will nur die Anteile haben, sondern er will auch ein gewisses Mitspracherecht und er hat einen 10-Punkte-Plan aufgestellt. Und wir gehen jetzt nicht auf jeden Punkt im Detail ein, vielleicht nur auf die größten. Unter anderem, dass er zwei Personen im Aufsichtsrat haben möchte, die von ihm so ein bisschen gesandt sind. Und
plus zwei, insgesamt will er sowieso nur 5 Personen im Aufsichtsrat haben. 2 Personen entsandt von ihm, 2 Personen, die von dem e.V., vom Verein gestellt werden und eine Person, die e.V. und Kühne zusammen entscheiden. Das heißt, wenn Kühne die Nase nicht passt, sagt er nö. Und wenn der e.V. sagt nö, den wollen wir auch nicht, dann auch nö. Da ist ja schon wieder Streit vorprogrammiert. Da geht es dann auch wieder darum, wer hat da die dicksten Eier und kriegt es irgendwie hin, seine Leute da in dem Aufsichtsrat zu haben. Und somit sind wir im Endeffekt eigentlich Kühne komplett hörig.
Ja, richtig. Also er will auf jeden Fall mehr Einfluss haben im Aufsichtsrat. Und ich denke mal, er kriegt es durch die Hintertür so hin, dass er dann irgendwie auch die Hand drauf hat und die Mehrheit im Aufsichtsrat hat. Und wenn man die Mehrheit im Aufsichtsrat hat, haben wir ja in den letzten Wochen, Monaten gelernt, dann kann man auch den Vorstand entlasten, feuern, neu einstellen sozusagen, wie man möchte. Und das ist natürlich das Gefährliche, weil dann kann man eigentlich alles entscheiden, so wenn man den Aufsichtsrat kontrolliert. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit wem arbeitet Kühne dann zusammen? Also ist er denn selber nicht da, sondern wer sind seine Handlanger, wie sind die drauf, was haben die für Ideen, sind die cool mit dem HSV, sind die nicht cool mit dem HSV, also das ist natürlich alles schon sehr vage. Dann geben wir, also ihr könnt mal sagen,
wie bekomme ich die Mitglieder dazu, dass sie jetzt das Ding von Kühne irgendwie unterstützen? Ich biete nochmal 30 bis 40 Millionen für den Stadionnamen und nenne es jetzt Uwe Seeler Stadion. Hey, was kannst du da als Mitglied dagegen sagen, dass Onkel Kühne jetzt kommt und sagt, hey, für 30, 40 Millionen kriegen wir nochmal und dafür heißt es jetzt Uwe Seeler Stadion. Ey, der Onkel Kühne, das ist ja so ein guter, der gibt jetzt nochmal so viel Geld und huldigt jetzt nochmal unseren Uwe Seeler und er kommt mit dieser Information auch einen Tag nach dieser Gedenkfeier für Uwe Seeler raus. Ey, ich finde es so beschissen. Ganz ehrlich, und dann in 10 Jahren, wenn die Rechte abgelaufen sind, dann heißt es auf einmal wieder irgendwie Nussknacker Arena oder keine Ahnung, wer da der Nächste ist. Und dann ist es nicht mehr. Wenn du so viel Kohle hast, Onkel Kühne, warum sagst du nicht einfach, ey, hier sind, weiß nicht, 120 Millionen und ich kaufe für die nächsten 100 Jahre kaufe ich die Rechte von dem Stadion, das heißt Uwe Seeler Stadion. Come on, das ist mal ein Move, wo du sagen kannst, ey, dem liegt der Verein wirklich am Herzen. Der holt dich damit Uwe Seeler und er gibt das Geld nicht einfach so. Nein, er sagt dafür, möchte er, dass das Stadion so heißen soll. Dann sage ich, okay, fair enough, für 100 Jahre, check, Haken dran. Und damit sind die 120 Millionen, bin ich damit fein.
Ja, Hintergrund ist natürlich, wenn er vielleicht von dem Führungsteam, von der Führungsmannschaft, also dem Vorstand und Aufsichtsrat überzeugt wäre.
Ja, aber da geht's doch darum, dass er will ja dann, da geht's ja nur um den Einfluss, den er hat, dass er einfach in den Einfluss nehmen will auf die Sportlichen und was mit seinem Geld passiert.
Würdest du sagen, wenn er das machen würde und dann würde der HSV kommen und sagen, du, lieber Onkel Kühne, derbe geil, dass du hier für die nächsten 12 Jahre den Stadionnamen, könntest du nicht vielleicht nur 3 Jahre machen und uns die restliche Kohle für die anderen Baumaßnahmen im Stadion geben, weil da brauchen wir die Kohle im Moment dringender. Was würdest du dann sagen?
Nö.
Ne?
Ja. Die Frage ist natürlich.
Ich bin halt gegen Kühne.
Also ja, es ist auch, ich bin zum Beispiel auch nicht begeistert. Nur einmal, um es zu erläutern, er will natürlich halt, wenn er sagt, wenn ich schon Geld gebe, dann will ich auch irgendwie eine gewisse Art und Weise eine Entscheidung haben. Zum Beispiel, er ist ja auch gegen Wüstefeld. Stell dir mal vor, Wüstefeld würde sich jetzt durchsetzen und dann gibt er 120 Millionen und dann ist ein Wüstefeld an der Macht. Und ne, da kotzt er natürlich, dann sagt er auch so, ey, mein Gott, gar keinen Bock, das Geld zu geben. Ist natürlich alles, also.
Sogar du jetzt mal eine Frage an dich. Wüstefeld hat ja gerade irgendwie heute bekannt gegeben, dass er die Stadion-Sanierungsmaßnahmen, dass die starten und dass die Hanse Merkur als unser Hauptsponsor uns mit einem Darlehen irgendwie zur Verfügung stellt, irgendwie mit 20 Millionen und damit erstmal die wichtigsten Sachen abgedeckt werden können. Jetzt mal die Frage an dich. Lieber das Darlehen von der Hanse Merkur und vielleicht sogar noch mehr, wo Wüstefeld sich drum kümmert und damit natürlich auch sich stärkt, oder 120 Millionen von Kühne?
Ich würde sagen, die Frage, auf die es am Ende da geht, so eher Wüstefeld oder eher Kühne,
ja.
Finde ich krass. Ich würde sogar unter Umständen Kühne nehmen, aber es kommt ganz krass aufs Detail drauf an, je nachdem, wie viel Einfluss er hat und mit welchen Leuten er zusammenarbeitet. Bei Kühne, weißt du, wenn du da, natürlich, wenn er erstmal so Leute installiert und die sind halt nicht so nice und Kühne ist 85, ne, der lebt jetzt auch nicht mehr forever sozusagen. Was passiert dann so, wenn er verstirbt? Finde ich super schwierig. Auf der anderen Seite, wenn du Wüstefeld sozusagen irgendwie, keine Ahnung, dann die Macht hat, bockt auch gar nicht so. Also ich finde, kein Weg von beiden ist nice. So, ne? Also ich würde jetzt,
Ich finde, das ist hier gerade ein Paradebeispiel für, dass die Fans oder am Ende der HSV es selber in der Hand hat, zu bestimmen, wer sein Investor wird. Weil so wie ihr Pro und Contra abwägt, ist es für mich völlig in Ordnung, irgendwann Investoren reinzuholen, wollte ich nur mal grundsätzlich sagen. Denn die Entscheidung geht immer, das Reinlassen passiert nur mit Zustimmung des Vereins. Und solange man diese Entscheidung grundsolide nach Standards abwägt, ist es für mich völlig in Ordnung. Und da möchte ich jetzt mal vielleicht bei Kühne anfangen. Hat er erstmal den finanziellen Background? Hat er die finanziellen Mittel? Kann er sich das überhaupt leisten? Wäre überhaupt die Geldgeberei eine Sache? Ich meine, da waren wir uns bei Wüstefeld und Dinsel. Bis heute wissen wir nicht, wo kommt deren Kohle her? Wie bezahlen die das und so weiter? Das wird alles so...
Wüstefeld nicht so sicher. Ne? Dinsel würde ich sagen schon, dass der... Aber oh, egal.
Gibt es auch Gerüchte so. Und ich sag mal so, das war ja das... Muchel hat es perfekt beschrieben. Das waren die ersten Sätze hier. Ist alles so neblig, verschwommen und so weiter. Das ist bei Kühne nicht der Fall. Haken hinter. So, jetzt ist die Frage, da kommt mir, möchte Kühne Mitspracherecht? sorry, da sage ich, man muss realistisch bleiben. Man kann nicht davon ausgehen, dass man jemanden findet, der Geld gibt und sagt, ich will aber nicht mitreden. Das werden 99% der Investoren im Fußballbusiness so machen. Die werden ihre Leute positionieren. Da ist nur die Frage, kommt man mit diesen Leuten zurecht? Vertraut man denen? Habe ich hier ein klares Nein rausgehört, weil man gesagt hat, weil die Art und Weise, wie Kühne da von vornherein schon rangeht, scheiße ist. Und zwar, das verstehe ich auch nicht. Wird er da nicht beraten? Ist es dann wirklich so, dass so ein hochprofessionell erfolgreicher Mann aus der Wirtschaft dann wirklich das, ist da ein Plan dahinter, das übers Armblatt zu platzieren? Also sorry, da verliert ja jeder beim HSV sein Gesicht, anstatt das im Hintergrund erstmal mit denen abzuwiegeln. Da wären sie vielleicht seinen Forderungen nachgekommen, könnten das aber nach außen dann besser verkaufen. So musst du fast nach dem Artikel schon sagen, ey, sorry, da ist der Zug schon abgefahren. Und das ist nicht das erste Mal, was Kühne macht. Wie viel Shit, was für ein Shitstorm er schon geschaffen hat in den letzten Jahren. So, da sag ich, solange die Kommunikation schon so startet, nein. Nächster Punkt ist Kühne dem HSV verbunden? Ich finde schon, erst seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem HSV. Selbst Jansen hat es nochmal jetzt im Beitrag, im Armblatt sowie im Kicker bestätigt, dass Kühne sich um den HSV sorgt. Ich finde, das kommt hier ein bisschen zu negativ rüber. Man hat hier schon klar den Eindruck, was ja auch okay ist, deswegen soll es der e.V. ja auch entscheiden oder die Fans, die Mitglieder. Hat man hier den Eindruck, dass Kühne das irgendwie macht, um sich zu bereichern? Oder will er dem HSV helfen? Was überwiegt? Oder ist es wahrscheinlich ein Mittelweg? Einerseits will er da nicht einfach nur schenken, aber er will dem HSV, glaube ich, auch schon helfen. Also er will ihn jetzt nicht ausbeuten und zerstören.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich finde, er hat halt keine Ahnung von dem, was er da macht. Und
Augen auf bei der Investorwahl, dann sage ich auch raus. Und das
genau, so. Und ich glaube auch, dass er die falschen Leute an der Seite hat. So, und dass er mit seinen Äußerungen immer wieder für Unruhe stiftet. Und auch, wenn man mal die Misere, in der wir eigentlich gerade sind, würde ich auch mal Kühne einen großen Teil von zusprechen. Also das Ganze ging eigentlich los mit Ausgliederung, mit HSV Plus, wo er
ja
den Leuten irgendwie Gelder versprochen hat, die er dann nachher irgendwie über eine Anschubfinanzierung von, ich weiß gar nicht, mehreren Millionen Euro, die er dann nachher umgewandelt hat in Anteile und dann so Spieler wie Van der Vaart, wo er sich für eingesetzt hat, dass er zurückkommt, was er irgendwie auch, ne, war, wissen wir alle, war jetzt nicht die beste Zeit, die letzte Zeit, die er bei uns hatte. Dann irgendwie Lasogga, Bobby Wood, André Hahn, dann Rainer Kallmund, den er immer wieder irgendwie dazu...
Genau, man muss ja fairerweise sagen, genau, ein Investor, ob es jetzt 160, 180 oder 240 Millionen sind, solange das Geld nicht sinnvoll und mit einem riesigen Know-how investiert wird, bringt dir auch die Differenz zwischen 160 und 200 Millionen nichts. Da siehst du ja an Hertha, also du kannst ja Unmengen von Geldern akquirieren. Wenn du es nicht sinnvoll investierst, bringt dir das nichts. Dann musst du auch nicht gucken, ob du 20 Millionen mehr oder weniger bekommst. Hat er keine Ahnung von, gebe ich dir recht. Und trotzdem muss ich sagen, wäre Kühne ja zumindest in der Lage, das spricht schon wieder für ihn, wenn er sagt, ich habe jetzt 160 Millionen auf eigene Faust, weil meine Berater das so wollten, investiert und wir haben keinen sportlichen Erfolg, ist er einer der wenigen, der von heute auf morgen sagen kann, hier sind weitere 60 Millionen, wir müssen nochmal nachbuttern, das Stadion war doch teurer, uns fehlen nochmal 20 Millionen, können wir machen. Das ist schon wiederum Vorteil, der lange Atem.
Ja, pass auf, finde ich, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, was Muchel gesagt hat, finde ich ganz entscheidend, welche Leute sind da. Und in der Vergangenheit war so mit Struth und so, das war alles nicht so positive Leute. Würde ein Szenario, ne, würde jetzt sagen,
und Mager zurück, ne?
Ja, zum Beispiel so. Und wie viele Anteile, ne, will er dafür haben? So, wenn er jetzt sagen würde, hier, ey, irgendwie gib mir nochmal 5% Anteile statt jetzt irgendwie 25 und Jonas Bolt, du wirst der stärkste Mann hier, Wüste fällt raus, hier sind 120, dann würden wir unter Umständen sagen, auf Kühne, nicer Move. So, irgendwie, du setzt schon mindestens nicht auf deine eigenen Leute, sondern irgendwie so auf die, wo wir auch das Gefühl haben, dass sie ganz gut sind, vielleicht.
Ne? Wo die Fans das Gefühl
haben. Ja, und die Stadt und so, und dann alles klar. Aber wenn natürlich dann so viele Anteile weg und so weiter und so fort. Und was du meintest eben, Kai, ich finde halt so, ja, wenn man einen Geldgeber im Rücken hat, der nachschießen kann, das ist gut, aber ich finde es auch total gefährlich. Und das ist halt so dieses...
Du machst dich halt abhängig, ne?
Ja, und bei dieses, so wie das war, so PSG und so, naja gut, also die waren ja alle irgendwie dann doch nicht richtig erfolgreich und dann wird halt nochmal mehr reingebuttert. Das ist so wie, als wenn, weiß ich nicht...
Ja, Hoffenheim-Leipzig sind ja Gegenbeispiele, ne?
Ja, aber das ist halt, da wurde halt direkt sozusagen in die Struktur und alles mit Gehirn reingeballert, sind zum Beispiel auch nicht, Hoffenheim kannst du natürlich auch relativ in Ruhe arbeiten, so ist jetzt kein Hamburg Und das ist halt schon so, finde ich, das ist so ein bisschen wie, wenn du, weiß ich nicht, entweder bist du ein afrikanisches Land, so, was, es ist ein wilder Vergleich, aber was irgendwie eine Ölquelle hat, so, da geht's dann auch drunter und drüber, keine Demokratie, kein nichts, und da kommt das Geld, sprudelt auch mal nach, aber da, das ist halt willenlos. Oder du bist ein Land, ein garstiges Land, was eine gute Bildung hat, so ungefähr, und was das Ganze mit Gehirn angeht, macht nicht die großen Steps, ist keine Geldquelle, aber man arbeitet das dann selber so ein bisschen.
Okay,
so.
Fazit wäre also, Infrastruktur ist nicht dafür gegeben, dass das Geld gut verwendet werden kann, also bringt es nichts.
Na, das ist auch wieder völliger Quatsch. Also es ist, wie kommst du zu dem Fazit? Also du, die Frage ist ja, welche Leute sind, fähige Leute sind dementsprechend an der Spitze. Deswegen finde ich, ist es so wichtig, zum Beispiel, mit wem arbeitet er zusammen? Also arbeitet er jetzt mit Bolt zusammen, bringt er seine eigenen Leute hin?
Hat er ja gesagt, er will seine eigenen Leute.
Genau, das finde ich zum Beispiel nicht so cool. Da müsste man natürlich wissen, wer sind die eigenen Leute, so, ne?
Aber Jungs, wir können das abkürzen, weil im Endeffekt, es wird nicht dazu kommen. Also
ja, genau. Janssen hat ein klares Nein gesagt.
Hat auch ein klares Nein gesagt, weil die Mitgliedschaft hat natürlich dem Präsidenten vom HSV einen Auftrag mitgegeben, und zwar eine Rechtsform zu finden, mit der man in Zukunft weitermacht und dann die Anteile nicht weiterverkaufen kann oder nicht weiterverkaufen werden soll, als jetzt diese 75%, die man aktuell hat. Mhm. Und dementsprechend, das ist ja.
Und diese Meinung unterstützen wir drei am Tisch doch hier auch 1:1.
Ja. Definitiv.
Ich bin auch gegen.
Es gibt ja auch andere Modelle. Also schaut euch mal Dortmund an, die auch anders damit umgehen. So. Also ich finde, es gibt Möglichkeiten, um Gelder zu akquirieren und trotzdem die Mitbestimmung durch den e.V. weiterhin zu behaben. Ja. So, also ich glaube, und das ist ja auch eine Sache, die man Marcel Janssen mit seinem Team irgendwie mitgegeben hat, da etwas zu erarbeiten, und da bin ich gespannt.
Es soll jetzt auch nicht gehässig sein, ist auch wirklich nicht böse gemeint von mir, aber ich glaube, wir werden so in 10 bis 15 Jahren, hoffentlich in 15 Jahren statt in 10 Jahren, wenn Klaus-Michael Kühne von uns geht, er ist ja nicht mehr der Jüngste, werden wir sehen, ob er den HSV wirklich geliebt hat und nochmal eine Spende macht oder in die Stiftung was reintut, oder ob er sagt, ich nehme die Kohle lieber woanders.
Ja, das Ding ist natürlich auch.
Das frage ich mich ja sowieso. Was treibt so eine Leute an? Der hat so viel Geld, der gehört zu den reichsten Menschen der Welt.
Genau.
Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wahrscheinlich. Ja,
die Summen, über die wir sprechen, tangieren ihn
nicht. Top 3 Deutschlands.
Ja, so. Der hat keine Erben.
Genau.
So. Was hat er mit 85 Jahren? Warum fängt er jetzt an, beim HSV in den letzten Jahren so viel da reinzustecken und dafür so viel Energie zu zeigen? Was ist sein Masterplan?
Ich glaube schon, dass er sich freuen würde, wenn er dafür steht. Er möchte Erfolg, und er freut sich, wenn er den Erfolg nochmal auch mit 85, 86, 87 gefördert hat.
Ja, und ich glaube, das ist nämlich der springende Punkt. Er hat sonst in seinem Leben.
Also er muss sein Ego nochmal bestätigen.
Und das ist, glaube ich, das, ob er irgendwie.
Falsche Intention, ne?
Total die falsche Intention, weil jetzt mit dem Alter nochmal sagen, ich habe in Hamburg, in meiner Heimatstadt, habe ich eigentlich gar nichts hinterlassen, bin eigentlich der Reichste mit in Hamburg und habe hier eigentlich nicht so wirklich was. Ich stecke nochmal was in die Elbphilharmonie, ich stecke da nochmal was.
Ich glaube schon, dass ihm sehr viele Menschen sehr dankbar sind.
Und definitiv, aber er hat trotzdem nicht diesen Status, den zum Beispiel ein Otto hat, der so viel für die Stadt Hamburg
macht. Absolut.
Und so viel Positives auch.
Und weißt du auch warum? Weil man mit ihm, glaube ich, nicht so gut kommunizieren kann, weil er kein Mensch ist, der sich die Meinung anhört. Sondern er gibt seine Meinung vor, übers Armblatt, über seine Leute, ist so unantastbar irgendwie, sitzt da in seinem Stuhl und gibt was vor. Und ich glaube, mit einem 85-Jährigen jetzt irgendwie gut zu kommunizieren, dem dann nochmal moderne Strukturen im neuen Fußball zu erklären, das wird schon schwer.
Am Ende des Tages ist er auch Geschäftsmann. Also ich finde ganz krass, dass er halt 25% dafür haben will. So, ne? Also so auch. Why? So. Und es geht ja momentan sowieso nur um Anteile, schon wie eingangs eingeleitet. Und am Ende des Tages will er jetzt auch, wo der HSV relativ am Boden liegt und die Anteile so günstig sind wie in den letzten 80 Jahren nicht, will er vom HSV Anteile kaufen, weil sie so günstig sind und will sie wahrscheinlich später teuer verkaufen. Das ist ja Geschäftsmann, kann man ihn auch nicht übel nehmen. Aber da sage ich auch, Muchel, gebe ich dir recht, so, warum? Also warum nicht, mach 5% mehr, gut, das geht eigentlich nicht, weil da musst du auch die Satzung ändern, dann kannst du auch gleich 25 machen, aber dann mach irgendwie Stadionname irgendwie 10 Millionen oder was weiß ich.
Warum hast du nicht 120 Millionen für den Stadionnamen für die nächsten 100 Jahre?
Ja, wie gesagt, vielleicht in 10 bis 15 Jahren sind wir klüger, wenn wir sein Testament kennen.
Ja, also wir sind alle keine Fans, aber vielleicht abschließend.
Bones würde es vielleicht kennen.
Ja, genau, er kennt alles. Abschließend so, Uwe-Seeler-Stadion oder Volksparkstadion?
Also Volksparkstadion, ganz klar. Ich bin total dagegen. Ich glaube, das wäre auch nicht das, was Uwe Seeler gewollt hätte. Also wie gesagt, wenn du jetzt sagen, weil das ist ja wie bei so vielen Sachen, du wirst weiterhin sagen, das ist das Volksparkstadion. Genauso wie du sagst, fährst zum Hamburger Airport, du sagst auch nicht irgendwie
Helmut Schmidt Airport,
so. Das ist alles nice to have. Ich würde mich freuen darüber, wenn die Silvesterallee in die Uwe-Seeler-Allee umbenannt wird. So, da steht auf jedem Briefkopf drauf. Das ist, weißt du, das ist sowas, das finde ich einfach zu Ehren von Uwe Seeler, finde ich einfach angemessen. Aber ich möchte nicht, also ich würde es nicht gut finden, wenn es Uwe-Seeler-Stadion heißt. Und nicht, weil ich ihm das nicht gönnen würde, oder der Familie Seeler. Aber ich glaube, so wie ich ihn kennengelernt habe und was ich über ihn gehört habe, wäre ihm das einfach auch, so hätte er sich nicht wohlgefühlt.
Also ich glaube, wir kennen ihn mittlerweile alle gut genug. Er war so bodenständig, er brauchte seine Allüre nicht. Das Einzige, was ihm, glaube ich, wichtig wäre, dass Ruhe beim HSV herrscht, genau, und solides Arbeiten möglich ist. So.
Und er hat damals für den am Roten Baum Volksparkstadion, das ist seine Heimat gewesen. Und dementsprechend, ich würde mich freuen, wenn es beim Volksparkstadion bleibt und wir es Uwe Seeler Allee, irgendwie die Silvesterallee umbenennen würden. So, da würde ich mich mehr drüber freuen.
Glaube ich auch. Unterschreibe ich zu 100%. Ich glaube, das ist auch, die Silvesterallee ist jetzt auch nicht die Siebener Straße so in jedem Munde so, ne?
Ja, also es könnte durch Uwe-Seeler-Allee, würde es auf jeden Fall eine andere Gewichtung wie voll die Siebener Straße bekommen. So, und ich finde, das wär, finde ich, für die, zu Ehren für Uwe Seeler oder Uwe Seeler Campus oder keine Ahnung, ne? Also ich finde, da gibt es Sachen, die haben einfach,
ja. Definitiv. Ja, hat Spaß gemacht, war wieder eine schöne wilde Folge. Wir sind mal gespannt, was diese Woche so aufploppt. Solange wir sportlich erfolgreich sind, kann man das ja immer noch ganz gut handeln, die Geschichte.
Wir können gerne 33 Spieltage über Investoren sprechen, solange wir 33 Spieltage gewonnen haben.
Ja. Und vielleicht haben wir demnächst auch wieder einen Gast.
Oh, da bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie du meinst, aber ich lass mich überraschen.
Ich habe es euch noch gar nicht erzählt. Nee. Aber ich werde es euch vielleicht gleich, wenn die Mikros aus sind.
Bald kommen Gatos gefährliche Calls auch, glaube ich. Die sind auch schon lange angekündigt.
Ja, wir müssen mir anrufen. Ich habe gesagt, nach letzter Folge ist es geil, wenn man da so spontan irgendwelche Anrufe macht. Schickt uns gerne eure Handynummer, dann rufen wir irgendwelche Leute willenlos an.
Und bevor ich es vergesse, wir haben natürlich noch einen Gewinner von dem Buch von Butcher. Es war natürlich sehr lustig zu hören, wer oder wo er schon überall gewesen ist. Und es war schon echt, da waren wilde Länder dabei, die ich weder aussprechen noch wusste, wo sie überhaupt sind. Und gewonnen hat mit einem richtigen, und zwar den Fidschi-Inseln, Karen Ruhe, die hat uns das bei Instagram geschrieben. Und liebe Karin, herzlichen Glückwunsch. Du hast uns die Adresse eben rübergeschickt und das Buch geht auf Reisen und viel Spaß damit.
Genau, und zur Vollständigkeit halber muss ich auch erwähnen, Inside Gremnitz ist bei Kicktipp immer noch in den Top 3. Ich bleibe oben dran, zumindest in der einen Liga.
Guckst du da, wo wir nicht so viele mitgemacht haben?
Doch. Ich bin da, wo viele mitgemacht haben. Ja. Ja, 58 Punkte, ich bleib dran.
Ist gut, ich habe absolut abgekackt, ey. Ich habe nur 6 Punkte, mich völlig vertippt. Noch nicht mal den Top 100.
Ja, ich muss auch fairerweise zugeben, bei mir Kaiserslautern bleibt mein Geheimtipp, ich stehe noch dahinter, aber die Tendenz spricht klar gegen mich.
Ja, das ist wirklich grausam. Na gut, nur der HSV und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.